Schizophrenie, wo du hinschaust. 82% der Deutschen sind der Meinung, dass das Schlimmste in der Eurokrise erst noch kommt. Aber 70% glauben, dass die Kanzlerin diese Krise sehr gut handelt. Die gute Patin von Europa, die Milliarde um Milliarde aus dem Fenster schmeißt, in der Hoffnung, es werden schon die Richtigen drunter stehen, die es auffangen. Nicht die Griechen. Nein, nicht die kriegen nichts, die müssen kaputt gespart werden, damit die Banken sich wieder vertrauen. Jetzt wird auch noch ein Ex-Banker dort Regierungschef, ne, Verursacherprinzip halt. Na, die gute, sag mal, das ist ehrlich. Die ganzen Schlachten, also die gute Patin, das ist ein Glück, dass Marlon Brando das nicht mehr erleben muss. Der hätte nur geseufzt, wenn sie so weitermacht, dann schläft sie bei den Fischen.
Kompott 293, Mappzug. Hallo und herzlich willkommen zum 293. Kompott, den ich am heutigen kühlen, aber nicht zu kühlen und windigen Freitag, dem 25. November, ein Monat vor Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Und Map ist gezogen. So, das Intro kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Griechen-Merkel, und stimmt immer noch. Und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik mit den Terrormeldungen wieder im ersten Teil gebündelt und alles andere im zweiten Teil. Und im dritten Teil verstecken sich dann wieder die Technik, Mafia und Weltraumnachrichten. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, welchen Teil, wenn ihr weiterhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Neuem zum Thema Fanboy, ein paar Mafia-Meldungen, Space ist einige Meldungen groß und mehr. 7 Grad, partly sunnige, ne, quite cool greetings. Die 7 Grad, die Windchillen wie 4 Grad, Comfort-Leveln wie 3 Grad und der Wind macht jede Menge, nämlich 28 bis 39 km/h aus dem Southwest. Ja, ist windig. So, dann hätten wir da als erstes mal die Fanboy-Ecke. Nämlich, dass es da so ein paar Patente gibt. Mal wieder, es sind Leuten Patente aufgefallen, die Apple angemeldet hat. Wie zum Beispiel Display-Airbags. So frei nach dem Motto, hinter dem Display findet sich dann nochmal irgendeine flexible Schicht, die Druck aufnehmen kann. So, dass halt im Zweifelsfall gerade nicht das Display dann kaputt geht, wenn da irgendwie Druck ausgeübt wird, sondern die Schicht sich nur verformt. Ja, wie hier bei einer stoßabsorbierenden Membran oder dem LC-Display des iPhones könnte Apple zukünftige Glasbrüche, immerhin waren diese bereits Anlass für eine Sammelklage und treten beim iPhone 4 weit häufiger aus, bei seinen Vorgängern auf, der iPhone-Front vermeiden, bla 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 bla. Da gibt's halt Patente. So, und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass Apple sich jede Menge Zeug patentieren lässt. Nicht alles, was es als Patent gibt von Apple, wird dann auch in einem Produkt wieder eingesetzt. Manche Sachen findet man dann Jahre später so, ach, da ist dieses Patent wieder aufgetaucht. Von daher heißt das erstmal nicht, dass es da so ein Patent gibt. Aber ja, dann gibt es neue E-Rüchte. Da hat iLaunch aus einer... Most Reliable Source rausgehört, dass nämlich die dritte Generation iPad ein klitzewinziges bisschen dicker werden würde, 0,7 mm, um die zwei Lichtquellen, die ein Retina-Display bräuchte, abzukönnen. Und außerdem würde die nächste Generation iPhone nicht die Teardrop-Shape haben, die da berichtet wurde. We've been told that the device will have a 4-inch display and will be 8 millimeters longer than before with a metal casing, probably aluminum. Und soll dann irgendwann 2012 rauskommen. Gerüchten zufolge mal wieder Mitte des Jahres. Es würde mich allerdings auch nicht überraschen, wenn dann die nächste Generation iPhone ein Jahr nach dem 4S rauskäme. Also wenn die dann wieder auf einem Sommertrack unterwegs wäre, das finde ich jetzt persönlich eher überraschend. Aber gut, ich bin ja auch keine reliable Source von irgendwelchen Gerüchterstattern. Und die dritte Meldung war, dass 2012 das MacBook Pro ein neues Design bekommen würde. Think Thinner. Auch das war vorher schon gerüchtet worden, von daher. Ja, aber die Teardrop-Shape, so frei nach dem Motto, das ist eben wirklich an einer Seite, also quasi unten, wenn man es hochkant hält, dicker ist als oben iPhone, das wäre wohl vom Tisch. Da werden jetzt einige Gerüchterstatter sich in den Schlaf weinen, ob in dieser Meldung. Die dann natürlich von iLaunch dann auch den Weg angetreten hat und von einigen Gerüchterstattern aufgegriffen wurde, weil, eigene Gerüchte hat man ja selten, nicht? Ist vom letzten Freitag. So, dann gibt es ein Motormin. Im zweiten Patentverfahren zwischen Motorola und Apple in Mannheim soll ein Urteil Anfang Februar verkündet werden. Der Mobilfunkpionier klagt in diesem Fall gegen die irische Tochterfirma des iPhone-Herstellers. Dabei geht es um ein Patent zur Synchronisierung von Daten zwischen Geräten. Am Freitag tauschten die Parteien vor dem Mannheimer Landgericht ihre Argumente aus. Der deutsche Patentanalyst Florian Müller, der den Patentkrieg in der Mobilfunkbranche beobachtet, hält es nach dem Verlauf der Verhandlung für wahrscheinlich, dass ein Urteil zugunsten von Motorola fallen könnte. Apple beantragte die ungewöhnlich hohe Summe von 2 Milliarden Euro als Sicherheit für mögliche Geschäftsausfälle. Bliblablub. Also es gibt da irgendwie ein Patent und Apple könnte da unter Umständen tatsächlich gegen verstoßen haben, könnte auch das Gericht rausfinden und ups. Ja, dass die Patentkriege irgendwie niemandem helfen, darf auch einigermaßen klar sein, aber ja. Ist eine Meldung, die ich mir aus dem Heise-Ticker am Samstag rausgeholt habe. Dann SperrTunes. Eine in Deutschland entwickelte Fernüberwachungssoftware war darauf ausgelegt, gezielt eine Lücke in iTunes zur Infektion von Rechnern auszunutzen, wie Spiegel Online berichtet, das Unternehmen Gamma International GmbH, was dann im Dunstkreis eines bundeskriminellen Amtes nochmal auftauchte. Fällt mir gerade so auf. Soll in einem Werbefilm über ihr Schnüffelsoftware Finn Fischer unverhohlen damit werben, eine Schwachstelle im Update-Mechanismus von iTunes zur Installation auf Zielsystemen einzusetzen. Und zwar gelang das, weil iTunes die URL zur aktuellsten Programmversion unverschlüsselt über HTTP vom Apple-Server abfragte, vorausgesetzt der Apple-Server. Der Apple-Software-Updater war nicht aktiv. Weil die Übertragung unverschlüsselt erfolgte, war es möglich, die URL zur neuen Programmversion zu manipulieren und dann da ein Pseudo-Update einzuwerfen, was dann ein Schnüffeltool eingeworfen hat. Ups. Die Lücke selber war auch irgendwie schon 2008 bekannt geworden und ist allerdings erst relativ kürzlich, ich interpretiere das als 10.5.1, gefixt worden. Ups. Das gehört definitiv nicht so. Nun ja. Gamma geriet schon im März in die Kritik, als nach dem Sturm der ägyptischen allgemeinen Staatssicherheit durch Aufständische geheime Unterlagen der Spitzelbehörde bekannt wurden. Danach soll das Unternehmen seine Dienste dem Geheimdienst angeboten haben. Auch damals hat sich Finn Fischer bereits gefälschter Software-Updates bedient. Laut Spiegel Online war das Unternehmen auch auf der Konferenz Cyber Warfare Europe in Berlin vertreten, auf der Waffen zur digitalen Kriegsführung vorgestellt wurden. Dabei habe das Unternehmen penibel darauf geachtet, dass während der Produktpräsentation sämtliche Pressevertreter des Raumes verwiesen wurden. Ja, blub. Dann 502 Leak. Ja, Gerüchteküche meinte ja, diese Woche sollte 502 noch kommen. Jetzt hat die Meckerkopf, wie immer man das richtig aussprechen soll, Meckerkopf würde sogar passen, die Seite hat dann jedenfalls berichtet, ja, ihre Quelle hätte sich gemeldet, da wäre noch irgendwo ein Speicherleck gefunden worden in 502, weswegen das diese Woche nicht mehr käme und einen neuen Termin hätten sie nicht. So, Und der Witz da dran ist wohl, dass Apple da auch keinen gesteigerten Wert drauf gelegt hätte, zu sagen, okay, wir schieben jetzt 502 raus und basteln dann ein 503, wo genau dieser Fehler dann beseitigt ist, hinterher. Ich meine, Memory Leaks, wenn es nicht gerade irgendwie der Kernel von unten ist, der da Speicher leckt, ist mir das ja Hupe, dann werden halt eher mal Apps beseitigt und damit dann auch deren geleckter Speicher. Wenn allerdings beim Apps killen deren Speicher nicht wieder komplett freigegeben wird, sondern das Ding sich einfach schlicht und ergreifend irgendwann komplett zufrisst und gar nichts mehr geht, dann wiederum wäre das ein Fehler, bei dem ich tatsächlich eine Version aufhalten wollen würde. Aber ja, Ich meine, ich habe mir jetzt auch 502 extra nicht als muss, aber bevor ich eventuell in ein Krankenhaus komme, mich erreicht haben, eingestellt. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich ein iPhone-Update tatsächlich machen können könnte, indem nämlich ein iPhone das Internet stellt und das andere dann sich im WLAN suhlt. Wenn ich wirklich wollen würde. Aber ja. Also jedenfalls diese Woche käme dann da erstmal nix. Meinte die Seite dann. So, dann ist ein S3-Urteil gefallen. Apple hat nämlich einen Erfolg im Patentstreit mit dem Grafikspezialisten S3 Graphics errungen. Die US-Handelsbehörde International Trade Commission, ITC, wies eine Klage von S3 Graphics ab, obwohl ein Richter zuvor eine Verletzung von zumindest zwei Patenten gesehen hatte. Nun hieß es in der endgültigen Entscheidung aber, Apple verletze die vier von der ITC vorgebrachten Patente von S3 nicht. Die ITC kann bei Patentverletzungen ein Importverbot verhängen. Ja, nachdem die Geräte aus Asien kommen, wäre das ja glatt möglich gewesen. Aber der Beschluss bedeutet auch einen herben Rückschlag für den Smartphone-Hersteller HTC, der übrigens der gleichen Oberfirma gehört wie S3. Weswegen dann irgendwelche Gerüchte von wegen HTC könnte S3 kaufen wollen, dann in die Kategorie, ach putzig, fallen. Aber ja. Ja, und ups. So, gestern gab es dann noch die Jobs-Stiftung. Der milliardenschwere Disney-Anteil von Steve Jobs ist von seiner Witwe in eine Stiftung eingebracht worden. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass der Stephen P. Jobs Trust 7,7% an dem Unterhaltungsriesen hält. Zuletzt war in US-Medien spekuliert worden, aus Steuergründen könne es sich für Lorraine Powell Jobs nach dem Tod ihres Mannes lohnen, die Disney-Beteiligungen abzustoßen. Die Familie des Anfang Oktober verstorbenen Apple-Gründers machte bisher keine Angaben über ihre Pläne. Und die Stiftung steht unter Kontrolle und Jobs Witwe, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Weil der Witz ist, Steve hatte ja noch Anteile an Disney, weil die ja mal irgendwann Pixar gekauft haben und er Pixar ja vorher gegründet hatte. So, und jetzt gibt's da also eine Stiftung, was mutmaßlich erstmal als Steuersparmodell gedacht sein könnte. Jetzt wäre noch die spannende Frage, was die Stiftung denn da sonst noch so stiftet. Oder ob das einfach nur ein Steuersparmodell ist. Aber ja. So. Neues von der Mafia. Merkelativ. Im Streit zwischen Verlegern und Internetkonzernen um die Urheberrechte und Bezahlung im Netz sieht Kanzlerin Angela Merkel, CDU, kaum Chancen auf schnelle Lösungen. Wie bei den Finanzmärkten müsse es für neue Regeln einen internationalen Konsens geben, sagte Merkel auf den Zeitschriftentagen des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ am Freitag in Berlin. Daran werde ich noch etwas länger arbeiten müssen. Vor allen Dingen, weil sie ja irgendwelchen Verlagspfeifen in jede Körperöffnung, die die so irgendwo haben, reinkriecht. Aber hey, auch im Bundestag gäbe es mittlerweile eine starke Strömung unter den Abgeordneten, die den Freiräumen im Internet ein größeres Gewicht als den Interessen der traditionellen Printmedien zugestehen wollten. Vor allen Dingen, weil die traditionellen Printmedien mit ihrem Leistungsschutzrecht-Geschwafel eben immer noch nichts haben, was auch nur ansatzweise aussieht wie ein Geschäftsmodell. Ich meine, der größte Brüller ist ja Burda, der verlangt auf der einen Seite ein Leistungsschutzrecht, auf der anderen Seite will er aber bei Google-Suchen immer ganz vorne stehen. Aber Anreißtexte darf es dann nicht geben, weil die müssen ja dann wieder bezahlt werden. Oder anders ausgedrückt, er will mit irgendwelchen leeren Texten ganz oben in der Suche landen. Geht's dem irgendwie zu gut? Wäre ich Google, würde ich an der Stelle dann das machen, was in Belgien schon ganz großartig funktioniert hat. Nämlich in dem Moment, wo ein Leistungsschutzrecht kommt, schlicht und ergreifend alle Verlage, die Leistungsschutzgeld haben wollen, aus der Suche werfen. Komplett 100%ig aus dem Index. Plopp. Okay. Auch die Bereitschaft der Internetkonzerne, sich Regeln zu unterwerfen, sei begrenzt. Die Geschäftsmodelle sogenannter Nachrichtenaggregatoren beruhen auf der Nutzung fremder verlegerischer Leistungen. Eine minimale Absicherung für die Verlage, die ihre Angebote ins Netz stellen, sei aber schon notwendig, betonte die Kanzlerin. Robots.txt? Also zumindest gegen den bösen Nachrichtenaggregator Google Nefs kann man sich damit sehr einfach sichern. Na, es wäre mir nicht bekannt, dass Google Nefs Quellen anzapfte, die sich per Robots.txt aus der Suche rausgekickt haben. Nur dummerweise wollen sie aus der Suche ja nicht raus, weil dann kommt ja niemand mehr auf ihre Seiten. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass die Seiten schlicht und ergreifend keinen sinnvollen Informationsgehalt mehr enthalten. Außer in seltenen Ausnahmefällen. Na, und das soll jetzt subventioniert werden. Ja, ne? Es merkelt da irgendwelchen Verlagspfeifen in irgendwelche Körperöffnungen, aber das erwähnte ich bereits.
Es gebe einen dramatischen Widerspruch zwischen dem Wunsch nach kostenpflichtigen Inhalten und den Gratisangeboten im Netz. Der Wunsch der Verleger nach einer Vergütung ihrer Inhalte sei deswegen verständlich. Ja, dann sollen sie bitte schön nichts, und zwar wirklich gar nichts, von sich ins Internet stellen. Sollen sie doch von dem Verkauf von irgendwelchen toten Bäumen versuchen zu überleben. Das wird ihnen tendenziell nicht gelingen, weil tote Bäume kaum noch jemand kaufen will. Schon gar nicht mit den Nachrichten, die es vorgestern im Netz schon gab. Also, von daher, geh weg. VDZ-Präsident Hubert Burda hatte zuvor eine zeitgemäße Straßenverkehrsordnung auf den digitalen Autobahnen gefordert. Aber nicht doch, Autobahnen sind doch Landesprojekte, hat doch der Herr Kohl mal verkündet. Und die Macht der Suchmaschine Google kritisiert. Es könne nicht sein, dass sich Printmedien mit den Regeln aus der Gutenberg-Zeit begnügen müssten. Wenn er die Regeln aus der Gutenberg-Zeit meinte, dann reicht es ja völlig aus, mal ein bisschen Geld auf den Tisch zu legen und schon ist jeder Klau wieder in Ordnung. Huch. Wäre das in der digitalen Welt keine Regulierung gäbe? Wo soll es in der digitalen Welt keine Regulierung geben? Kann der Herr Burda bitte mal ein einziges Gesetz benennen, was zwar nötig wäre, aber gerade in der digitalen Welt nicht gelte? Herr Burda, Sie haben da bestimmt ein Beispiel vorbereitet. Nein? Also, ja. Blub. Bis von Freitag. Sonntag ist das, glaube ich, gewesen. Ja, am Sonntag habe ich mir dann hier eine Wortmeldung auch wieder aus dem Heiser-Ticker von Nelly Kroos, EU-Kommissarin für die digitale Agenda, reingeklebt, die nämlich ihre Kritik an dem derzeitigen System zum Schutz der Rechte an immateriellen Gütern verschärft hat. Die Millionen US-Dollar, die für die Durchsetzung von Urheberrechten ausgegeben wurden, hätten die Piraterie nicht aufgehalten, meinte die Niederländerin am Samstag während ihrer traditionellen Rede auf einem Kultur- und Medienforum in Avignon. Verstärkt steige in Bürgern Hass auf das auf, was sich hinter dem Wort Copyright verberge, bedauerte Kroos mit ungewöhnlich offenen Worten. Traurigerweise sähen viele das gegenwärtige Regime nur noch als Werkzeug zum Bestrafen und zur Entziehung, nicht als Mittel, um kreative Leistungen anzuerkennen und zu entlohnen. Aber auch bei der Vergütung von schöpferisch tätigen Künstlern versage das aktuelle Copyright-System, führte die Kommissarin weiter aus. Die Hälfte der bildenden Künstler in Großbritannien, weniger als 50% der professionellen Autoren in Deutschland und 97,5% der Mitglieder einer der größten Verwertungsgesellschaften in Europa verdienten weniger als 1.000 Euro pro Monat mithilfe ihrer geschützten Werke. Einige Stars in dem Sektor hätten zwar mehr als genug Einkommen am unteren Ende der Pyramide, habe sich aber eine Masse an Leuten angesammelt, die unabhängige Zuwendungen oder einen Zweitjob zum Überleben bräuchten. Für die Vertreterin Brüssels ist es deshalb klar, dass das Urheberrecht seine traditionellen Ziele nicht mehr erfüllt. Naja, das Urheberrecht dient ja nicht mehr dem Urheber, sondern ist ja nur noch das Urheberverwertungsrecht und dient damit nur noch den Verwertungsgesellschaften, sogenannten Verlagen. Ja, und wenn die dann irgendwelche Raubmordkopierer verklagen, also alle außer guten Plack, dann ist das ja in Ordnung, dass die alles, was da an Geld in ihre Taschen fließt, für sich behalten und den eigentlichen Verursachern der Sachen, die sie da beklagt haben, nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts abgeben. Was dann zu so spannenden Blüten führt wie Jan Delay, der auf seiner Facebook- und Google-Seite verkündet hat, ja, Raubmord kopiert meine Sachen doch einfach, wie ihr lustig seid. Ich krieg davon sowieso nichts. Was auch nicht unbedingt als juristischer Rat gemeint sein dürfte, weil, ne? Aber ja. Wir müssen zurück zu seinen Fundamenten und den Künstler in den Mittelpunkt stellen, betonte die Kommissarin. Gefragt seien kreative Geschäftsmodelle, um Kunst zu Geld zu machen. Es soll ja vielleicht auch Leute geben, die Kunst um der Kunst willen machen und nicht um davon irgendwie zu leben, aber ja. Dafür sei ein flexibles System nötig, das sich nicht in die Zwangsjacke eines einzelnen Modells einsperren lasse. Vielmehr müssten die Plattformen, Kanäle und Geschäftsmodelle, über die Inhalte produziert, vertrieben und genutzt werden, genauso vielfältig und innovativ wie der Content selbst sein. Das Internet sowie Informations- und Kommunikationstechnologien könnten Kreativen dabei helfen, sich direkt und günstig mit ihrem Publikum zu vernetzen, betonte Kroos. Mit der Digitalisierung entstehe eine Datenbank für ein globales Repertoire, die einen transparenten Weg für die Distribution bla 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 bla. Also der ist aufgefallen, dass das, was wir da jetzt als Copyright Urheberrecht haben, genau von niemandem mehr respektiert wird, was vielleicht auch mit so Dingen zu tun haben könnte, wie das in USA das Copyright ja immer genau so lange gilt, dass Mickey Mouse gerade nicht mehr, dass Mickey Mouse gerade immer noch im Copyright drinne bleibt. Und immer wenn dann die Verlängerungsfristen gerade mal wieder damit drohen abzulaufen, also Mickey Mouse gemeinfrei werden könnte, dann wird das Lex Disney verlängert und Mickey Mouse bleibt im Copyright. Ja, schön. Oder auch nicht. Dann gibt es einen Soap-Abgang, weil nämlich die Business Software Alliance, also im Wesentlichen Microsoft, Apple und Co., die großen Softwarekonzerne in den USA, haben dann festgestellt, dass man mit dem Stop Online Piracy Act, dem zensiert das Internet in den USA, damit die Urheberrechtsinhaber mehr Geld verdienen können, damit dass sie Zeug verkaufen, was keiner mehr haben will. Vor allen Dingen niemand mehr mit Geld bezahlen will. Da ist also jetzt auch der Business Software Alliance aufgefallen worden, dass das irgendwie doch nicht so hip ist. Na, weil in den USA wird die Zensurinfrastruktur ja gar nicht erst mit Kinderpornografie begründet. In den USA wird es ja gleich mit Urheberrechtsverwertungsblubber begründet. Was zu spannenden Nebenbeis führt, aber ja. So, dann hatten wir hier EuGH-Nonsur. Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, dass eine präventive Überwachung des gesamten Netzverkehrs durch einen Internetprovider nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Zugangsanbieter dürfen nicht gezwungen werden, Datenübertragungen auf rechtswidrige Inhalte hin zu kontrollieren und zu filtern. Der Beschluss wendet sich gegen eine aktive Beobachtung sämtlicher elektronischen Kommunikationen im Netz des betreffenden Providers und mithin jeder zu übermittelnden Information aller Kunden eines Anbieters. Der EuGH folgt im Kern dem Schlussantrag seines Generalanwalts Kus Villalon von April. Im konkreten Fall ging es um einen Rechtsstreit der belgischen Verwertungsgesellschaft Sabam gegen den Provider Scarlett Extended. Dieser war 2007 von einem Brüsseler Gericht dazu verdonnert worden, Urheberrechtsverletzungen seiner Kunden durch viele Sharing zu unterbinden, wenn Werke aus dem Sabam-Repertoire betroffen sind. Das von Scarlett angerufene Berufungsgericht wandte sich daraufhin an den EuGH und bat ihn zu klären, ob das auf eigene Kosten einzuführende zeitlich unbegrenzte Filter- und Zensur- und Sperrsystem insbesondere mit den EU-Grundrechtecharta im Einklang zu bringen sei. Turns out, nein, ist es nicht. Na ach, also eine verdachtlose Vollzensur ist nicht drinne. Was allerdings machbar ist, hat der EuGH da auch noch ausgeführt, wenn erstmal ein Verdacht besteht, dass da einer Raubmord kopiert, dann dürfte da trotzdem nochmal in die Datenübertragung reingeglotzt und zensiert werden. Die angerufenen Luxemburger Richter verweisen nun laut einer Mitteilung darauf, dass Rechteinhaber generell zwar gerichtliche Anordnungen gegen Zugangsanbieter beantragen können, wenn deren Dienste von Drittern zu Copyright-Verstößen genutzt werden. Solche Verfügungen betreffen nationales Recht. Dabei müssten aber EU-Vorgaben wie die E-Commerce-Richtlinie mit ihren Haftungsbestimmungen für Provider beachtet werden. Danach dürfen nationale Stellen keine Zugangsanbieter verpflichten, die von ihm in seinem Netz übermittelten Informationen allgemein zu überwachen. Ja, turns out, der Europäische Gerichtshof, nicht der EGMR, der Deutschland ja gerade schon wieder verurteilt hat, weil schon wieder Leute erfolgreich gegen Sicherungsverwahrung geklagt haben. Der Europäische Gerichtshof jedenfalls ist der Meinung, eine Komplettüberwachung und Zensur ist nicht zulässig. Dazu fällt mir ein, ja, richtig. So, dann hätte ja eigentlich heute, am Freitag, Mars Science Lab alias Curiosity gestartet sein sollen. Aber da gab es dann nochmal eine Batterie, die ersetzt werden musste in The Booster's Flight Termination System. Fragt mich nicht. Und deswegen startet MSL dann am Samstag, voraussichtlich, in Richtung Mars. Na, MSL, Mars Science Lab, ein kleinwagengroßer Rover mit einer radioaktiven Energiequelle an Bord, der jetzt am Wochenende starten soll, um dann nächsten August den Mars zu erreichen und da dann zu landen. Ob das klappt, wir wissen es nicht, aber hey, immerhin. Und da gab es also jetzt eine kleine Verschiebung nochmal um einen Tag, was mir dann die Gelegenheit einräumt, nochmal zu erwähnen, dass Mars Science Lab an diesem Wochenende starten soll. Beziehungsweise, wenn dann am Sonntag diese Teilfolge im Feed auftaucht, vielleicht schon gestartet ist und hoffentlich etwas erfolgreicher als Phobos Grund auch aus der Erdatmosphäre rauskommt und aus dem Orbit. Atmosphäre hat Phobos Grund ja auch noch verlassen. So, dann ist nach 167 Tagen im All sind drei Raumfahrer von der internationalen Raumstation ISS in der kasachischen Steppe gelandet. Die russische Sojus-Kapsel schlug um 3.25 Uhr unserer Zeit in der früheren Sowjetrepublik in Zentralasien auf. Fallschirme bremsen die Kapsel ab, tralala, bla bla. Oder anders ausgedrückt, die ISS-Besatzung ist dann tatsächlich wieder auf drei Personen runtergeschrumpft, weil die drei Leute, die da letzte Woche hochgeflogen sind, jetzt oben sind. Und die drei Leute, die vorher da waren, dann nämlich die Station verlassen haben, plangemäß, beziehungsweise eigentlich nicht ganz plangemäß, aber viel mehr Zeit hätten sie nicht gehabt, weil sie sonst im Dunkeln hätten runterkommen müssen. Das wiederum ist nicht drin. Das mögen die Landeleute nicht. Und deswegen mussten sie. So. Dann eine Meldung, die am Mittwoch mir in die Finger gefallen ist. Nach zahlreichen Versuchen ist der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Kontakt zur fehlgeleiteten russischen Mars-Mondsonde Phobos Grund geglückt. Nach Angaben eines ESA-Sprechers in Darmstadt könnte es jetzt noch eine Chance auf Rettung geben. Nun sei klar, dass Phobos Grund noch aktiv ist. Witz an der Sache ist, dass die Sonde eigentlich nicht dafür gedacht war, noch in der Erdorbitphase kontaktiert zu werden, weswegen auch alle Versuche bisher nicht erfolgreich waren. Aber jetzt haben sie irgendwie die Sonde erreicht. Die Frage, die da jetzt noch nicht beantwortet ist, ob sie es jetzt schaffen, dass das Ding noch schnell die Triebwerke zündet. Beziehungsweise, was ich jetzt auch schon gehört habe, es könnte glatt sein, selbst wenn das Teil jetzt noch die Triebwerke zündet, dass es schon zu spät ist und dann trotzdem nicht mehr auf den richtigen Kurs zum Mars kommt. Das weiß ich aber nicht. Von daher, Was jetzt allerdings auf jeden Fall erstmal der Fall ist, sie kriegen ein bisschen Telemetrie, Daten, Kurztelemetrie von der Sonde und wissen, ja, die Sonde ist noch da. Ob die Sonde überhaupt irgendwie an die Triebwerke rankommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, würde mich auch nicht wundern, wenn nicht. Plus die spannende Frage, warum da eigentlich irgendwelche Triebwerke nicht gezündet haben, ist natürlich auch immer noch völlig offen. Eigentlich hätte man ja erwarten können, dass die Sonde ihre Triebwerke hätte starten müssen. Zwei Triebwerksaktionen wären eigentlich fällig gewesen. Und beide haben wohl irgendwie nicht stattgefunden. Ja, die ESA hat es jedenfalls geschafft, das Ding zu kontaktieren. Und gerade kurz vorher hatte Roskosmos, also die russische Raumfahrtagentur, verkündet, dass Phobos Grund so gut wie verloren sei und in den nächsten Wochen auf die Erde stürzen könnte. Ja, ESA hat jetzt das Ding kontaktiert. Ob das irgendwas bringt, wie gesagt, völlig offen. Plus, es wird halt langsam echt eng. 12 Uhr. Dann gibt es einen Nexus-Fehler, nämlich das neueste Smartphone Galaxy Nexus hat da so irgendwie ein Lautstärkeproblem, was dann mutmaßlich aussah, als könnte es aus der Hardware stammen. Ups. Und da gibt es irgendwie, also das Ding, was es bisher nur in Großbritannien gibt, dass die Lautstärke sämtlicher Benachrichtigungen ohne Zutun der Nutzer auf Minimum stellt. Ankommende Anrufe beispielsweise würden so nicht bemerkt. Und da haben dann Nutzer versucht, es einzugrenzen und haben dann gemeint, das sei die Hardware. Es gab dann allerdings auch noch eine Meldung von Samsung und Google, ja, ein Fix käme. Von daher, wenn da noch was fixbar ist in Software, ist es wohl vielleicht nicht nur Hardware, sondern auch Software. Man weiß es nicht. Von daher, für die Handvoll Besitzer, die so ein Ding gekauft haben, hoffe ich, dass es nicht die Hardware ist. So, dann gibt's die NS-Entlassung. Der Netzwerkausrüster Nokia Siemens Networks will 17.000 Arbeitsplätze streichen. Dieser Schritt sei nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Rentabilität auf den umkämpften Telekommärkten zu verbessern, teilte das Gemeinschaftsunternehmen mit. Geplant sei der Abbau bis Ende 2013. Die jährlichen Ausgaben sollen bis dahin um 1 Milliarde Euro gesenkt werden. Bla 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 bla. Die haben da ungefähr 74.000 Menschen und sind ja auch damit aufgefallen, dass sie lasst mich lügen, war es Tunesien? Also für irgendwelche von den arabischen Ländern, die mit Zensurtechniken aufgefallen sind, da war ausgerechnet Nokia Siemens Networks Netzwerkausrüster für die. Weswegen sich in den Gebieten da Nokia-Telefone gerade überhaupt nicht mehr verkauft haben. Gut, auch überall sonst sind Nokia-Telefone nicht so der Knaller gewesen, von daher, ja. So, und dann komme ich auch schon fast am Ende an. Als erstes habe ich mal eine Meldung von der letzten Woche nachzuholen, die nicht als Meldung rumliegt, die aber letzte Woche noch zu früh gewesen wäre, um sie zu verkünden zum Aufnahmezeitpunkt, weil nämlich letzten Samstag, 19. November um 19 Uhr, ist es 5 Jahre her, dass ich meinen ersten Podcast rausgelassen habe. Ein Hubschrauber. Und deswegen ist jetzt mein Podcast 5 Jahre alt. Das war ja der Grund, weswegen ich beschieden hatte, dass ich mir ein 4S-iPhone zulegen wollte und das dann ja auch getan habe. Weil letztes Jahr habe ich mir so ein Galaxy-Tab da verabreicht und dieses Jahr war mir das aber nicht genug. Dieses Jahr habe ich halt gesagt, okay, ich hätte gern irgendwie was ich auch benutze. Und So, von daher, für den Fall, dass ihr irgendwelche Geburtstagswünsche loswerden wollt, fühlt euch eingeladen. Ich muss hier gerade nochmal einen Eintrag einbauen, den ich nämlich dann gleich noch mache. Also für den Fall, dass ihr mir irgendwie... Ich kann nicht tippen. Ja, da kommt aber auch nichts rein. Für den Fall, dass ihr mir also noch gratulieren wollt, fühlt euch dazu eingeladen. Was ich nicht empfehlen kann, sich die ganzen 292 alten Folgen, die ja seit den 70ern in jeweils drei Teilen rumliegen, beziehungsweise häufig in drei Teilen rumliegen, das sind so irgendwie bummelig 700 Quietsch-mich-tot-Dateien. Die alle zu hören, das könnte ein bisschen länger dauern. Von daher, für den Fall, dass ihr es vorhabt, nehmt euch nichts anderes vor in der Zeit und reserviert euch gleich mal irgendwie ein paar Wochen. So, und dann gibt es noch, habe ich mir hier gerade reingeklebt, die Augsicht. Weil nämlich, hatte ich letzte Woche schon mal angekündigt, in der kommenden Woche, nämlich am Donnerstag, 1. Dezember, wieder einen Augenarzttermin habe. Was effektiv heißt, dass ich im Moment nur bis zum Donnerstag planen kann. Und danach dann möglicherweise eventuell unter Umständen nochmal einen Augenkrankenhausbesuch anstehen könnte. Inklusive dann mutmaßlich einer OP. Und von daher, ich gehe im Moment davon aus, dass ich allerdings dann nicht am Freitag gleich ins Krankenhaus, in die Ambulanz, die da ja eigentlich gar nicht auf hat, gehe. Weil das habe ich ja das letzte Mal nur gemacht als Notfall. Ja, mit einer frischen Netzhautablösung ist man Notfall. Als da könnte eventuell mal eine Stau-OP nötig werden, ist man keiner. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ich den Podcast nächste Woche wahrscheinlich doch noch hinkriegen kann. Beziehungsweise ich nehme mir halt einfach zum Augenarzttermin genug Equipment mit, dass ich den gegebenenfalls auch einfach on the fly unterwegs machen kann. Das habe ich schließlich 212 auch schon mal hingekriegt. Gut, da ist es dann dunkel um die Zeit. Von daher, wie auch immer. Jedenfalls ist also nächste Woche für mich mal wieder ein Augenarzttermin. Die 3 Monate sind schließlich fast rum. Und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. So richtig dolle beschweren kann ich mich über das Auge eigentlich nicht. Also, es fällt zumindest nicht akut auf. Da ist es letztes Jahr nerviger gewesen. Aber letztes Jahr hatte es sich ja dann auch da die Druckanomalie zugelegt, die da vorher nicht gewesen ist. Von daher. So, und dann haben wir in 3 Sekunden die halbe Stunde voll. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es wieder böse Musik. Nämlich Open Paradise mit dem 2. Titel aus dem Album Occult. Hopes on Crystal heißt der, ist 3 Minuten 28 inklusive Magnetune Outro lang. Und von genau da kommt er nämlich auch. Von Magnetune Outro? Nein, von Magnetune. Damals, als Magnetune.com noch ohne Bezahl-Account zugreifbar war, konnte man sich da auch als Podcaster legal Musik herniederladen, was ich getan habe. Wie gesagt, 3 Minuten 28 ist der dann lang, gefolgt von 1 Minute 37. Wenn man die Bibel doch wörtlich nehmen könnte, die durchaus berechtigte Frage, wie eigentlich Adam und Evas Kinder haben konnten, wenn sie doch nur 2 Kinder, nämlich Kain und Abel, hatten und der eine den anderen umgebracht hat. Beziehungsweise selbst wenn der eine den anderen nicht umgebracht hätte, wären das irgendwie immer noch Jungs. Und so biologisch, das funktioniert nicht. Gefolgt ist das Ganze dann noch von einem 30-Sekünder aus der Bits und so 268 zum Flash-Tod. Weil, fand ich lustig. Ich fand das lustig, wie lustig die das fanden. So, dann ist mein Next-Button disabliert. Ich guck mal, ob ich alles erwischt habe. La 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 la. Das sieht gut aus. Ja, so, dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr mich bei Twitter @compot erreichen, bei meinem Blog in compot 293 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen im compiblog.de oder eine E-Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com schreiben. Letzte Adresse hat irgendwie noch niemand benutzt. Ich weiß auch nicht. Die steht aber auch nirgendwo in schriftlich, von daher. Ja, So, und dann, wie gesagt, drohe ich damit, dass ich eventuell unter Umständen, wenn alles glatt geht, möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder was aufnehmen könnte. Und wenn nicht alles glatt geht, dann halt sobald wieder was geht. Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich sofort im Krankenhaus lande. Aller spätestens Freitag müsste ich eigentlich Zeit haben. Nun ja, also wie auch immer, drohe ich damit, dass ich dann irgendwann in der nächsten Woche vielleicht unter Umständen wieder was aufnehmen könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Hopes on Crystal und bis zum nächsten Mal, wenn dann halt nichts dazwischen kommt.
Created Adam and Eve and they had Cain and Abel with who, that should be with whom, exactly did Cain and Abel create children with? In other words, how did Adam and Eve's kids have kids?
Whoa.
That just blew your mind.
I didn't get it. How did Adam and Eve have kids?
No, how did their kids have, if they had Cain and Abel
and no girls. Okay. You know what? That's a good question. It's a great question. You know what? I think I'm going to have to call the Pope on this one.
Uh-oh. Are you doubting your faith now? You are.
We go to the Pope line.
Lifeline.
You know, this is an embarrassing moment for me. This is a tough moment. This is a tough question. It's a serious biblical question.
Absolutely.
I should be able to answer it like this.
Come on.
The fact is that you know, we don't know exactly how things happened. You know, it's like, did Adam have a belly button? Mm-hmm. You know, that's a whole other question.
Sure.
I don't know, quite honestly. But what we do know is that from individuals who decided that they did or did not want to follow the will of God came the rest of us. And Adam and Eve decided, you know what, we're not going to follow God. We want to do things our own way, and that's what we do so often in our lives. And I think the great lesson here is not whether or not Adam and Eve had belly buttons, and not whether exactly how it all happened, you know, but rather, what can we learn? What can we learn? You guys are laughing because you're like, you're not answering
the question.
Well,
you're so avoiding the question.
It's very personal because Annie Levy was not born with it. Was born without a belly button.
All right, I gotta move on.
Oh,
I
want to get this.
Aber kommen wir jetzt eigentlich zu der lustigsten Meldung diese Woche. Ja, der Flash ist tot. Ja, so ähnlich hat sich das auch angehört, als Steve das erfahren hat.